fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du die Wand vor den ewigen Welten zerrissen hast und bist in unsere kleine und arme und verlorene und verzweifelte Welt hereingekommen. Und nun hilf uns doch, dass uns die Augen aufgehen und wir erkennen deine ganz große Liebe und die unerhörte Chance und das Heil, das uns geschenkt wird. O Herr, zeige uns auch unser eigenes Herz. Du weißt, wie wir dich betrübt haben, gelästert. Wir legen alle Sünde und Schuld vor dir hin. O Heiland, der du gekommen bist, sie wegzunehmen, erbarm dich unser. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Lobpreis und Dank, Herr Jesu Christ, sei dir von mir gesungen, dass du mein Bruder worden bist und hast die Welt bezwungen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums steht, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Ich denke, Sie kennen all die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Lassen Sie mich zwei Sätze aus dieser Weihnachtsgeschichte nebeneinander stellen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und Vers 10, und der Engel sprach zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich habe in den Tagen vor Weihnachten manchmal ein wenig lächeln müssen, wenn ich so in allen möglichen Aufsätzen die Worte gelesen habe, mit denen man das Weihnachtsfest bezeichnet hat. Das ist das ein inniges Fest. Und das ist das Fest der Einkehr und das ist das Fest der ein trautes Fest. Verstehen Sie, in den alten Worte, mit denen die Lieblichkeit von Weihnachten geschildert wird. Und das ist ja auch so, nicht? Als ich vor 35 Jahren nach Essen kam, war ein junger Mann damals und da war so ein lauter alte Amtsbrüder. Großartige Männer. Da war ein noch Kerle so. Und er erzählte mir einer, der nahm mich mit in sein Zimmer. Und er hat eine riesige Krippe aufgebaut. Also nahm die ganze Breitseite eines Zimmers ein. Da gab es also alles, was man sich denken kann. An so unsichtbaren Schnüren hingen Engel und eine Grotte, in der die Krippe war und die Weisen aus dem Morgenland kamen, angezogen. Und da sagt er, weißt du, das ist so schön in den Tagen vor Weihnachten. Da baue ich selber diese Krippe auf. Und das ist so meine Predigtvorbereitung. Nicht, wenn ich die Engel aufhänge, dann denke ich so, verkündige euch große Freude. Und wenn ich die Hirten aufstelle, dann singe ich vor mich hin, mit den Hirten will ich gehen. Und ich denke so manchmal an den lieben alten Bruder, wie er so mit inniger Freude diese liebliche Krippe aufbaut. Na, meine Freunde, wir hätten die Weihnachtsgeschichte total missverstanden, wenn wir hier nur so diese Lieblichkeit und Schönheit sehen. Wissen Sie, die Weihnachtsgeschichte ist auch, das andere stimmt auch, ein Kampfbericht, ein Bulletin. Ein Kampfbericht von dem größten Kampf, den es je gegeben hat, von dem Kampf des lebendigen Menschen, des lebendigen Gottes um den Menschen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Der Mensch durfte sich Gott entziehen. Und nun, das ist mehr als ein 30-jähriger Krieg. Kämpft Gott um den Menschen. Das ist ein langer Kampf, nicht gegen den Menschen, um den Menschen, verstehen Sie? Und das ist eine lange Geschichte. Und hier mit Weihnachten, da kommt dieser Kampf Gottes um den Menschen auf den Höhepunkt. Da holt Gott aus zur letzten großen Aktion. Wenn die nicht hilft, dann hilft uns nichts mehr. Wissen Sie, dann hilft uns nichts mehr. An Weihnachten holt Gott aus zur letzten großen Aktion. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich wünschte, dass Sie sehen auch diese Seite der Weihnachtsgeschichte. Ein Kampfbericht aus dem heißen Kampf Gottes um den Menschen. Und wissen Sie, dass das wirklich ein Kampfbericht ist, das wird auch in dieser süßen, lieblichen Weihnachtsgeschichte so deutlich, das blitzt auf. Das leuchtet auf in dem Augenblick, wo das Wörtlein fällt, alle Welt. Die Geschichte fängt damit an, dass ein Mann in Rom aufsteht und sagt, ich lege die Hand auf die Welt. Den Gebot aus vom Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Und dann geschieht so allerhand, was im Winkel zu sein scheint. Und auf einmal tritt ein Bote Gottes auf und sagt, und ich verkündige eine freudige Botschaft, die alle Welt angeht. Und da tritt ein Zweiter auf, der die Hand auf die Welt legt. Und dieses Kind in die Krippe und der Mann in Rom. Verstehen Sie? Beide legen die Hand auf die Welt. Und wenn Sie das einmal sehen, da geht Ihnen auf, das ist nicht bloß Lieblichkeit und Susani Susana, sondern das ist ein Kampfbericht. Ich sage mal, ein Kampfbericht aus dem großen Kampf Gottes um die Welt. Ich möchte die Predigt in den Text überschreiben. Die zwei, die die Hand auf die Welt legen. Ich werde damit einmal nicht fertig, da ist morgen einfach Fortsetzung. Verstehen Sie? Das ist schön, ich bin glücklich, dass ich noch zwei Predigten habe. Und dann werde ich noch nicht fertig. Ich kann zum Beispiel nicht darauf eingehen, dass es sehr interessant ist, dass der Augustus sagt, alle Welt. Und der Engel von dem Jesus sagt, alles Volk. Sehen Sie, dem Augustus geht es um die Welt und dem Jesus geht es um den Menschen. Also wir wollen jetzt die beiden mal ansehen, die zwei, die die Hand auf die Welt legen, Augustus, Jesus. Und ich möchte heute drei Dinge dazu sagen. Sehen wir zuerst mal an, wo kommen diese beiden her, die die Hand auf die Welt legen? Wo kommen sie her? Wo kommt Augustus her? Liebe Freunde, ich will vorausschicken, auch der Kaiser Augustus war ein verhältnismäßig guter Kaiser. Er war ein kalter, berechnender Verstand, wird uns gesagt. Und der nicht so Tollheiten machte, so wie andere Diktatoren, hat er nicht getan. Also klug dazu. Der hat in das große Römische Reich eine Großordnung reingebracht. Das will ich vorausschicken, ne? Das war also nicht so ein aufgeblasener Tyrann. Nein, nein. Er gehört unter die Großen der Welt. Aber wo kam er her? Lieben Freund, der Weg des Augustus ist ein Weg durch viel Blut und viel Untreue. Ein junger Mann, der plötzlich auf die politische Arena tritt, als der große Cäsar unter den Dolchen seiner Mörder stirbt. Und dann sind so zwei blutige, schrecklich blutige Schlachten am Weg des Augustus. Die erste Schlacht, wo er sich bei Philippi losmacht von denen, die das Erbe Cäsars antreten wollen, von Brutus und Cassius, da hat er einen Verbündeten an der Seite. Und nach einiger Zeit muss er den auch loswerden. Und da kommt es zum zweiten großen Kampf bei Actium. Und sein Freund und ehemaliger Verbündeter, der endlich im Selbstmord, macht die Sache hier dem Blut unter. Und über all den blutigen Schlacht geht am Ende Augustus. Er heißt gar nicht Augustus, er heißt Octavian. Nun hat er das riesige Reich unter sich, der Mann, der die Hand auf die Welt legt. Eine Hand, die mit Blut befleckt ist, mit Treulosigkeit befleckt ist, mit dunklen Dingen befleckt ist, mit dunklen Frauengeschichten. Octavian, der Name genügt nicht mehr. Ich habe es geschafft. Und nun geschieht es, dass der Mensch aufsteigt zum Gott. Er gibt sich den Namen der Erhabene, das heißt Augustus.
In der Bibel steht, so spricht der Hohe und Erhabene. Und da war nicht Augustus gemeint, nicht? Der Name Gottes. Und nun werden die Altäre aufgestellt, auf denen dem Genius des Augustus geopfert wird. Ein Mensch, der sich selbst zum Gott macht und ist befleckt mit Schuld. Ist daneben klug und leistet was. Verstehen Sie? Nicht so ein kleiner Dummkopf. Spüren Sie, das ist der Mensch von heute. Spüren Sie nicht, wie Augustus ein zeitgemäßer Mann ist? Er leistet was. Himmel, wir haben auch was geleistet. Ein paar Jahre nach dem Krieg und wir stehen da, nicht? Weihnachtens, da schrieb eine Zeitung, wir Amoklauf des Wirtschaftswunders, tatsächlich, nicht? Was ist da alles geschenkt worden? Was da umgesetzt worden? Denken Sie, wie wir da stehen. Oh nein, tüchtig sind wir schon, ne? Aber unsere Hände? Da sitzen noch Leute hier, die Hände mit Blut befleckt sind. Und womit sind unsere Hände alles befleckt? Und unsere Gehirne? Und unsere Herzen? Und unsere Geldbeutel? Wir gehören zu dem Augustus. Und wenn er sich der Erhabene nennt, dann geben wir uns den Namen gerade nicht öffentlich. Aber das kleinste Mädchen, wenn sie in den Spiegel schaut, würde sich doch gern Augusta nennen. Da kommt Augustus her. Und der andere die Hand auf die Welt legt. Dieses Kind in der Krippe, wo kommt der her? Der aus viel Schuld und er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, arm und bloß in einem Krippelein. Der da kommt, der da in der Krippe liegt, der die Hand auf die Welt legt, seine kleine Hand auf die Welt legt, dessen Hand ist nicht befleckt mit Schuld. Der kommt nicht aus Schlachten. Der kommt nicht vom Töten. Der kommt nicht von Treulosigkeiten her. Der bläst sich nicht auf und macht sich zum Gott, sondern er ist Gott und wird Mensch. Es ist eine unerhörte Sache, die hier erzählt wird. Von der unsichtbaren Welt her, von Gott her, da kommt er und legt die Hand auf die Welt. Man muss die Weihnachtsgeschichte mal aufmerksam lesen, da muss man ja spüren, was das für einen Zusammenprall geben muss. Eine Welt voller Augustusse, schuldig, tüchtig. Und aus der anderen Richtung, von Gott her, kommt er. Menschenscharen wie Augustus, die sagen, uns gehört die Welt. Und dann kommt er und sagt, mir gehört die Welt. Verstehen Sie, der Zusammenprall, der schließlich zum Kreuz führte, wird schon deutlich in der Weihnachtsgeschichte, nicht? Und da wir alle zu Augustus gehören, lieben Freunde, es gehört jedes Mal zu einem Zusammenprall, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Wenn ein Mensch zum ersten Mal Jesus begegnet, dann stoßen die Welt Gottes und die Welt des Augustus aufeinander. Denken Sie daran, wie es zum ersten Mal bewusst, ich meine jetzt vielleicht nicht das Leben im Verwandten, sondern wo Sie bewusst zum ersten Mal von Jesus gehört haben. Da stoßen, da prallen zwei Welten aufeinander. Und ich kann Ihnen nur wünschen, dass in dem Augenblick unser Herz sich so öffnete, wie das Herz der Hirten. Als sie von dem hörten, der die Hand auf die Welt legt, da haben sie Herz und Leben geöffnet und sind hingegangen und niedergekniet und haben gesagt, wir wollen die Allerersten sein, auf die du die Hand legst. Ah, ich kenne ja viele von ihnen. Ich weiß, was er für Kämpfe gegeben hat, als sie mit Jesus zusammenprallten. Wie das für den ersten Kampf gab und Ablehnung. Ich wünsche Ihnen, das ist Weihnachten, dass Jesus, der die Hand auf die Welt legt, die Hand auf ihr Leben legt und ihr Heiland wird. Und sie am vierten Feiertag, wo wieder gearbeitet wird oder vielleicht nicht, ich weiß nicht, Man weiß es heute nicht mehr ganz genau. Also jedenfalls, wenn die Festtage vorüber sind, sie davonziehen wie die Hirten, Riesen und Gelobten Gott und alles, was sie gehört und gesehen haben. Und nun ein zweites. Wir wollten die beiden Männer ansehen, die die Hand auf die Welt legen. Augustus, Jesus. Wir sahen, wo sie herkamen. Der eine aus viel Schuld, der andere, er kommt aus seines Vaters Schoß. Und jetzt ein zweites. Wie gesagt, ich nehme ein paar Punkte raus, morgen geht's weiter. Das zweite, wie kommt man an diese großen Männer ran, die die Hand auf die Welt legen? Sehen Sie, ich bekam in den letzten Tagen einen Brief, da schrieb mir jemand von auswärts, Sie kennen doch so Leute aus der Industrie hier, die eine große Rolle spielen. Können Sie mir nicht dazu verhelfen, dass man mal an einen von denen rankommt? Das ist ein Ausdruck, Gänsefüßchen, rankommt. Sie kennen doch den Bischof Lilje. Sagen Sie mal, wie könnte ich an den rankommen? Das ist eine Formel, die heute eine große Rolle spielt, wie man an jemand rankommt, nicht? Wie stoße ich durch all die Vorzimmer durch, bis ich ihn habe oder auf Essener Deutsch ihm habe? Wie kommt man an jemand ran? Nun, meine Freunde, ich habe das so oft gehört, nicht? Also, ich soll so vielen Leuten helfen, irgendwo ranzukommen. Und dass die Frage auftaucht, hier sind zwei, die legen die Hand auf die Welt. Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Der Engel sagt von dem Kind, Botschaft an alle Welt, Freude für alle Welt. Wie kommt man an sie ran? Reden wir von Augustus. Wie kommt man an Augustus ran? Wollen wir die Hirten fragen? Sehen Sie, die Hirten waren ganz bestimmt Leute, die hat irgendwo der Schuh gedrückt. Vielleicht war das Finanzamt zu unbarmherzig oder der Arbeitgeber. Die hatten noch keine Gewerkschaft. Hirtengewerkschaft, ich weiß nicht, ob es das überhaupt heute schon gibt, nicht? Irgendwo wird sie die armen Männer schon das Schuh gedrückt haben. Wenn man sie nur gefragt hätte, also ihr lieben Hirten, wie wäre das, wenn ihr mal mit Augustus sprechen würdet, um das mal also sagen, da würden sie gesagt haben, ja, das geht nicht, an den kommt man nicht ran. Richtig. Es wird sogar in der Bibel angedeutet, dass man nicht an ihn rankommt. Da wird nämlich noch gesagt, zu der Zeit, als Kyrenius Landpfleger in Syrien war, da ist der ganze Dienstweg angedeutet. Wissen Sie, wenn Sie zu Augustus wollen, wenden sich erstmal Landpfleger an den Statthalter, Kyrenius. Ja, sagen die Hirten, aber an Kyrenius kommt man auch nicht ran. Der würde sagen, wenden Sie sich an Stadtdirektor von Bethlehem. Ja, und wie kommt man Stadtdirektor von Bethlehem ran? Da kommt man ihn auch nicht ran. Wenden Sie sich bitte an Beigeordneten sowieso. Nee? Und wie kommt man Beigeordneten sowieso? Ja, lieber Mann, sprechen Sie mal mit dem Stadtsekretär sowieso. Verstehen Sie? Der Kyrenius, der deutet nur das ebenso an, diese ganze Stufen leider, durch die sich kein Mensch durcharbeiten konnte, bis zum Augustus. Man kam nicht an ihn ran. Verstehen? Man kam nicht an ihn ran. Augustus, der Erhabene, er saß in erhabener Isolierung in Rom. Nein, er wusste wirklich nicht, wo er die kleinen Hirten dazu drückte. Wie sollte er, ne? Wie sollte ihn das interessieren und wie sollte das angehen? Wie wir sagen, wie ich die Hirten anpeile, haben die vielleicht noch nicht mal Wert drauf gelegt. Sehen Sie, ich habe in diesen Tagen, ich habe 14 Tage lang mich mit meinen drei Predigten rum beschäftigt. Und da habe ich viel Zwiesprache mit den Hirten gehalten. Und da habe ich auch folgendes Gespräch gehabt, ihr Hirten, würdet ihr gern mal so an Augustus rankommen? Und da haben die ernsthaft abgewunken und gesagt, hör mal, Pastor Busch, das, was uns eigentlich beschäftigt, da hilft kein Augustus und kein Kyrenius. Weißt du, was uns eigentlich beschäftigt? Die Frage, wie man beten könnte. Wir können nicht mehr beten. Weißt du, wir wissen, dass in unserem Leben viel Schmutz ist. Und wir wissen auch, dass Gott Richter ist. Wie sollen wir vor ihm bestehen? Weißt du, das quält uns, wenn wir nachts wach sitzen. Wie wird man die alte Schuld los, dass man in Frieden sterben könnte? Und weißt du, die Frage beschäftigt uns. Wir werden mit uns selber nicht fertig. Werden Sie mit sich selber fertig? Wir haben mal auf einer Freizeit, ich weiß nicht, wie ich erzählt habe, vor Jahren ein seltsames Erlebnis gehabt. Da war ich mit einer Gruppe Jungs in Altensteig in Württemberg, hatte Vorträge. Und da kam eine Jugendgruppe, die ich also einfach für getarnt kommunistisch anspreche. Und haben nach dem Vortrag meine Jungs in Diskussion verwickelt. Und da wurde geredet, gibt kein Gott, gibt wohl einen Gott und so weiter. Ich ging dann weg. Und am nächsten Tag haben sie mir erzählt, nach 2 Stunden Diskussion, da sagt einer unserer Freunde, Wilhelm Blesinger, Sekretär in München jetzt, ach Kinders, hört doch auf. Ich will mal offen sagen, ich bin mit mir nicht fertig geworden. Das hat mich zu Jesus getrieben. Und ihr werdet doch auch mit euch nicht fertig. Und da sagt der Anführer der anderen Gruppe, endlich kommst du zum Thema. Darauf warte ich seit 2 Stunden. Wie eine Brase, einmal auf, wir sind Leute, die nicht mit sich fertig werden. Wir reden die größten Töne, aber wir werden einfach im Alltag nicht fertig. In der Familie, mit unserem Temperament, mit unseren Gedanken, wir werden nicht fertig. Mit uns selber. Da sagt Nierten, siehst du das Problem, da hilft uns kein Augustus, da hilft uns kein Kyrenius, da hilft uns auch kein hoher Priester Kaiphas und keine ganze Priesterschaft. Wir sind sehr einsam, sagten die Hirten, als ich mit ihnen Zwiesprache hielt. Wir sind sehr einsam, wenn es drauf ankommt. Und das Wort höre ich in der Großstadt Essen, wir sind sehr einsam, wenn es drauf ankommt. Wie kommt man an sie ran? Gar nicht an Augustus. Und mit dem anderen, wie steht's da? Mit dem Jesus, der die Hand auf die Welt legt? Wie kommt man an den ran? Ach, lieben Freunde, die Hirten gehen und da ist ein jämmerlicher Stall oder eine Grotte und da ist eine Tür, die machen sie auf und da sind sie da. Es ist kein Problem, wie man an den König der Könige herankommt. Das ist das Problem, ob wir es wollen. Das ist die Frage, ob wir es wollen. Denkt es doch, wenn Sie mal die ganze Weltgeschichte ansehen, dass man nirgendwo rankommt und dass überhaupt kein Problem ist, an Jesus heranzukommen. Ne? Da steht er, der hier als Kind in der Krippe liegt, vor der Welt und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wie komme ich an ihn ran? Alle Türen stehen offen. Alle Türen stehen offen, verstehen? Und damit wir es ganz begreifen, hängt er schließlich am Kreuz mit ausgebreiteten Armen und ruft nicht nur, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sondern ruft, ich habe dich erlöst. Ich habe deine Schuld hier weggetragen. Deine Ketten zerrissen. Die Türen zu Gott aufgetan, den Tod besiegt. Kommt her zu mir alle. Wundervoll. Kein Problem, wenn Jesus rankommt. Aber ich verstehe, dass die Hirten gelaufen sind, was sie laufen konnten. Und dass man hier wirklich, hier Antwort findet auf alle Probleme, von denen wir eben sprachen. Unter Jesu Kreuz wird man fertig mit sich selber, da kann man es nämlich in Tod geben. Und da findet man Vergebung seiner Schuld. Und da wird die Vergangenheit liquidiert. Und da fängt alles neu an. Da werden die Probleme gelöst. Die Tür zu Jesus steht offen. Warum sind wir noch einsam in der Großstadt? Lassen Sie mich nochmal 2 Verse lesen aus einem Weihnachtslied. Wer sich fühlt beschwert im Herzen, wer empfindet seine Sünd- und Gewissensschmerzen, sei getrost. Hier wird gefunden, der in Eil machet heil, die vergiften Wunden. Dir arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eure Glaubenshände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, da ihr sollt euer Herz mit laben. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Die 2, die die Hand auf die Welt legen, der große Augustus und der kleine Jesus. Wir sahen, wo sie herkommen. der eine vom Vater und der andere aus tiefer Schuld. Wir sahen, wie man an sie rankommt, an Augustus gar nicht und zu Jesus. Da kann man nur fragen, warum kommen sie nicht zu ihm ran? Sie, warum kommen sie nicht zu ihm ran? Was hindert sie? Und drittens, lassen wir noch kurz zeigen, wie sie regieren. Zwei Männer, die die Hand auf die Welt legen. Gegen ein Gebot vom Kaiser Augustus aus das, also drittens, wie sie regieren. Ich möchte so gern, dass Sie das in zwei Jahren noch wüssten, so die drei Punkte, nicht? Wie sie regieren. Ging ein Gebot vom Kaiser Augustus aus, dass alle Welt, sehen Sie, so regiert Augustus bis zum heutigen Tag. Gebot. Die Welt kann nicht anders regiert werden als Gebot. Neulich hieß in der Zeitung, wie viele Gebote und Gesetze der Bundestag in den letzten 10 Jahren beschlossen hat. Ich habe eine halbe Stunde, glaube ich, nicht mehr denken können, weil ich wusste, dass ich in diesem Gewirr von Geboten wahrscheinlich schon 1000-mal schuldig geworden bin, nicht? So wird die Welt regiert. Es geht nicht anders. Ordnung ist eine heilsame Sache. Es wäre schrecklich, wenn es kein Gesetz gäbe. Gott hat ja auch mit dem Gesetz angefangen. Nicht? Und es ist schon gut, wenn wir uns nach den Geboten richten. Aber hart ist es. Ich habe noch keinen gesehen, der gejubelt hat, wenn Steuerbescheid kam. Ich habe noch keinen gesehen, wenn ein Schutzmann auftauchte und er hatte gerade 55 drauf statt 50. Und der dann sich gefreut hätte, ne? Wir reiben uns ja den ganzen Tag an den Geboten. So wird die Welt regiert. Jesus legt die Hand auf die Welt und gründet ein Reich, und da geht es ganz anders zu. Ich möchte Sie mir auf einen kleinen Zug in der Weihnachtsgeschichte aufmerksam machen, der einem nicht so ohne was einfällt. Also sehen Sie, wenn ich der Engel gewesen wäre, ich bin keiner, aber wenn ich der Engel gewesen wäre, dann hätte ich doch auch dir, meine lieben Freunde, selbstverständlich den Hirten gesagt, euch ist der Heiland geboren, und wird mir gesagt, und nun müsst ihr aufbrechen und nach Bethlehem. Sie haben doch gesagt. Und es ist auffällig, dass sie sowas Zartes, dass der Engel das nicht sagt, ihr müsst jetzt nach Bethlehem gehen. Dass er geradezu ängstlich jedes derartige Wort vermeidet, ihr müsst nach Bethlehem gehen. Sondern sagt er bloß, ihr werdet das Kind finden, vorausgesetzt, dass ihr gehen wollt. Ihr werdet es finden. Da ist nicht eine Spur von Geburt. Und zwar ist das, ich habe sicher 70 Weihnachts- oder 80 Weihnachtspredigten gehalten in meinem Leben, ist mir erst dieses Jahr aufgegangen, dass da nicht eine Spur von Geburt drin ist. Verstehen Sie? In dem Befehl der Engel. Dass hier völlige Freiheit herrscht. Und das ist nicht immer so betont, sondern es ist einfach da. Ihr werdet finden das Kind. Und da habe ich gedacht, jawohl, so ist das Reich des Herrn Jesus. Dafür gibt es kein Gebot. Da ist völlige Freiwilligkeit. Da heißt bloß noch, du darfst. Du darfst ein Kind Gottes werden. Du darfst die schmutzigen Fesseln abwerfen, die dich binden. Du darfst deinem Heiland dich anvertrauen. Du darfst deine Schuld ablassen. Nur noch du darfst. Welch ein Reich ist das? Sehen Sie, wie sie regieren. Augustus hart, es geht nicht anders. Da werden die Menschen zerbrochen. Da gibt es Gefängnisse. Denken Sie, im Reiche Jesu Christi gibt es keine Gefängnisse. Wenn die Inquisition eine gemacht hat, dann war das immer Verrat einer Kirche an ihrem Herrn. Im Reiche Jesu Christi gibt es keine Polizei und keine Gefängnisse, sondern zarteste und herrlichste Freiheit. Darum legt dieser Herr Jesus den Seinen nicht Lasten auf, sondern er geht hin und stirbt für die Seinen. Augustus kam von großen Schlachtfeldern, Jesus ging zu einem Schlachtfeld. Aber da starb er für die Seinen. Und ich möchte diesen Weihnachtsgottesdienst, das ist natürlich ein bisschen komisch, aber ich kann nicht anders, schließen damit, dass ich das Bild des Gekreuzigten vor die Augen stelle. Dies Kind wird gekreuzigt werden, wird am Kreuz hängen. Und dies Kreuz steht in der Welt. Und sie können dran vorbeigehen. Und sie dürfen reihenweise in die Hölle marschieren. Und sie dürfen gottlos sein und gleichgültig und tot. Das Kreuz steht da. Und der Gekreuzigte wartet, ob Sünder kommen, die selig werden wollen. Sie brauchen nicht, sie dürfen. Sie dürfen. Völligste Freiwilligkeit. Aber sehen Sie, wenn ich das ausspreche, erschrecke ich. Damit ist die Verantwortung für unser Leben, für Zeit und Ewigkeit uns in die Hand gelegt. Sie entscheiden darüber, was Sie mit Jesus machen wollen. Und kein anderer. Jungs, eure Eltern entscheiden nicht darüber, was sie mit Jesus macht. Das ist eure Verantwortung. Hier ist völlige Freiwilligkeit. Ich möchte schließen. Ich sagte am Anfang, die Weihnachtsgeschichte ist ein Kampfbericht. Aus dem großen Kampf Gottes um den Menschen. Wissen Sie, was ich Ihnen wünsche? Dass Gott heute bei uns einen Sieg erficht. Amen. Wir wollen beten. O Herr, öffne uns doch die Augen, ehe die Zeit der Gnade vorüber ist, für dies herrliche Reich der Gnade, das in dir, Jesus, angebrochen ist. Und lass uns doch in diesem Reich der Gnade leben, Herr. Lege den Lobgesang der Erlösten auf unsere Lippen. Amen. Wir wollen stehen bleiben aus dem Liede 14, den zweiten Vers singen. Wollen wir aus dem Lied, O du Fröhliche, wollen wir alle drei Verse noch singen? Wir haben viel gesungen, aber es ist ja schön, wir haben ja Zeit. Singen wir alle drei Verse noch mal, wie wir es gewohnt sind. Und nun wollen wir stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.